Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
Guten Morgen.
Und Yves hat gerade eine halbe Stunde hier bei uns in der Gegend nach einem Parkplatz gesucht. Ich hoffe, du konntest diese Tortur jetzt schon innerhalb dieser fünf Minuten hier verarbeiten.
Ich war so Adrenalin gekickt und wütend und jetzt setzt langsam wieder die Ruhe ein.
Okay, das ist der
ideale Voraussetzung für den Podcast.
Ich wollte gerade sagen, Adrenalin gekickt ist so das, was wir hier wollen. Ja, und ihr habt seine Stimme schon vernommen. Julius ist auch wieder mit dabei. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden, schön, dass wir mal wieder in dieser Konstellation aufnehmen
zusammen. Ich wollte gerade sagen, das ist eine
Snyder Cut, oder das letzte Mal?
Ich meine auch.
Ja, Snyder Cut und ich glaube, die Snyder Cut Nachbesprechung, also so wie es weitergeht und Batman wie Superman und Man of Steel, glaube ich auch.
Ja, ne? Genau, wo ich sehr viele Superman-Monologe gehalten habe.
Genau, ja. Und ja, heute sind wir hier zusammengekommen, um endlich mal wieder über das Kino zu sprechen.
Ja, ich will.
Langsam geht Kino ja wieder los. Ich meine, dass richtig offiziell überall so ab 1. Juli dann wirklich wieder alles aufmachen soll. Einige Kinos machen ja auch schon früher auf. Es gibt ja mittlerweile auch schon Freiluftkinos, Autokinos, die quasi auch schon wieder irgendwie aufhaben dürfen. Und ja, deswegen sind wir heute hier, um ein bisschen über das Kino zu sprechen und vor allen Dingen zu gucken, was uns in diesem Kinojahr noch so erwartet. Dazu muss ich gleich sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also wir werden jetzt hier keine festen Daten oder sonst irgendwas erwähnen, sondern nur so grob die Monate vielleicht ansprechen, wo diese Filme kommen könnten, weil wir wissen nicht, was noch passieren kann. Also wir haben eine große, lange Liste, die ihr auch auf Filmstarts nachvollziehen könnt, wenn ihr einfach in diese kommende Filme-Monatsliste reingeht. Aber meine kurze Frage vorab, wie sehr freut ihr euch jetzt, dass ihr wieder ins Kino könnt? Und was war der letzte Film, den ihr im Kino geguckt habt, bevor quasi die Kinos alle wieder zugemacht haben?
Also, Julius? Bitte Yves, du darfst zuerst.
Okay. Der letzte Film, den ich im Kino geguckt habe, bevor es zugemacht wurde, den habe ich mit Sebastian geguckt. Das war also bevor es wirklich auch das erste Mal alles zugemacht wurde, war eine Pressevorführung. Wir waren bei A Quiet Place 2 und direkt beim Rausgehen wurde schon alles dicht gemacht.
Ja, aber ich meine jetzt wirklich der letzte Kinofilm jetzt wirklich.
Also als bei geringer Kapazität was offen war Tenet. Tenet, ja.
Ja, bei mir auch. Ich muss auch gestehen, dass ich leider letztes Jahr im Sommer das nicht so hundertprozentig ausgenutzt habe, die kurze Phase, in der ja wieder die Kinos geöffnet waren, wie einige Kollegen. Ich habe also dafür aber immerhin Tenet zweimal im Kino gesehen. Einmal in der Presseverführung und dann auch einmal noch privat. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder sehr. Wobei ich auch sagen muss, es hängt für mich durchaus auch einfach an den Film zusammen. Also ich muss jetzt nicht ins Kino, weil das für mich Lebenselixier ist und ich schaue mir dann an, egal was kommt. Also so weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Aber da es ja nun auch wirklich mehr oder weniger direkt mit einigen großen, vielversprechenden Filmen losgeht, kann ich es also auch Anfang Juli auch kaum erwarten.
Ja, ich glaube, mein letzter Film war tatsächlich Greenland, dieser Katastrophenfilm mit Gerard Butler, wo die Welt untergeht, weil Asteroid und keine Ahnung was. Da war ich tatsächlich nochmal irgendwie regulär im Kino. Und dann war es das auch schon wieder. Ne? Und ja, ich bin auch ziemlich happy. Und das Coole in Anführungsstrichen ist ja so ein bisschen dadurch, dass so viele Filme geschoben worden sind, startet es ja auch gleich irgendwie fulminant los, also jetzt wirklich demnächst Quiet Place 2, King Kong, Godzilla vs. Kong und so. Wir haben selbst hier für diesen Leinwandliebe-Podcast das Problem, dass in einer Woche irgendwie gefühlt 3 oder 4 verschiedene große Blockbuster starten und wir echt so eine Münze werfen mussten, so welchen Film lassen wir jetzt aus und welchen Film nehmen wir quasi irgendwie mit in unser Programm auf. Das finde ich sehr spannend, aber ich freue mich, wie gesagt, Yves und ich, wir waren ja jetzt schon mal in einer Pressevorführung jetzt zu Godzilla vs. Kong und ich habe auch schon eine Quiet Place 2 im Kino quasi sehen können und Es ist schon cool. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, Julius. Ich muss jetzt auch nicht jeden Scheiß im Kino gucken, einfach nur, weil ich heiß darauf bin, endlich mal wieder Popcorn zu haben und im Kinosessel sitzen zu können. Sondern wenn, dann will ich mir halt auch schon irgendwie was Cooles aussuchen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, starten wir mal, weil Julius hat es ja schon angeteasert. Es gibt sehr, sehr viel, was da auf uns zukommt. Und wir werden jetzt nicht alles durchgehen, weil dann sitzen wir hier noch morgen in der Aufnahme und das hält unser Rechner dann wieder nicht durch. Deswegen haben wir uns erstmal entschieden, dass jeder von uns so drei Favoriten rauspickt und dann gucken wir einfach danach mal auf die Uhr, wie viel Zeit wir noch haben, ob wir noch mehr mit reinnehmen oder nicht. Und Yves, als Moviepilot-Gast hier beim Leinwandliebe-Podcast, darfst du deinen ersten Film mal jetzt nennen?
Ich glaube, der erste Film ist auf all unseren Listen. Ich überlege schon, ob ich ihn als letztes nehme, aber egal. Soll ich den gleich nehmen? Weil ich glaube, soll ich den besten zuerst nehmen oder erst so wie 3, 2, 1 und das weniger Interessante nehmen? Das müsst ihr mir sagen.
Das ist vollkommen dir überlassen. Wir wollen dir hier keine Vorschriften
machen. Dann nehme ich das wenig Interessantere zuerst. Okay. Und das Highlight sparen wir uns für den Schluss. Und das weniger Interessante, wo ich aber Hoffnung habe, ist Ghostbusters Legacy. Weil, wie wir alle wissen, gab es bisher nur 2 Ghostbusters-Filme. Und es ist echt lang.
Ist das irgendeine Debatte? Das ist mehr.
Ja, es gibt Leute, die haben so eine Fanfiction gesehen irgendwie und dachten, das ist ein echter Film. Aber
okay.
Ja. Okay. Und Ghostbusters Legacy ist kehrt zurück. Es ist in der Kontinuität von den Ivan Reitman-Filmen. Ist von seinem Sohn Jason Reitman gedreht. Da freue ich. Deswegen glaube ich, dass da auch eine gewisse Liebe gegenüber dem Franchise existiert. Und der Trailer, der hat mir überraschend gut gefallen. Der war so schön ominös und der hatte so diesen trockenen Humor, den die originalen Filme hatten. Paul Rudd ist eigentlich immer eine sichere Nummer für mich.
Paul Rudd ist super, ja.
Und ich bin vorsichtig optimistisch. Das sage ich immer so gerne, wenn ich höre, dass was ich liebe, zurückkehrt auf eine Leinwand. Ich bin vorsichtig optimistisch. Aber Mann, wäre das nicht toll, wenn wir wieder einen guten Ghostbusters-Film hätten. Denn den originalen, ich weiß nicht, ich habe ihn häufiger gesehen als manche Leute die Sonne. Also und
das halte ich für sehr übertrieben, aber okay.
Das Sequel, das originale Sequel ist für mich ein Guilty Pleasure, obwohl selbst der nicht so gut ist. Mhm. Aber ja, danach gab es halt nichts mehr, jahrelang. Ja. Und jetzt, dass wieder mal ein Ghostbusters-Film kommt, unfassbar.
Julius, wie stehst du zu Ghostbusters?
Ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich weiß, dass der in den Herzen vieler Menschen, die so in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind, einen großen Platz hat und die den sehr lieben. Aber ich habe den zwar auch gesehen, auch schon relativ früh, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das einer meiner Lieblingsfilme ist. Und ich werde mir sicherlich den neuen auch anschauen. Ich werde vielleicht sogar die ersten beiden Ghostbusters-Filme mir nochmal angucken, bevor ich den neuen anschaue. Aber ich ist nicht so, dass ich mich jetzt da wahnsinnig drauf freue, auch wenn das alles wirklich nicht schlecht aussieht. Also ich finde es schön, dass man jetzt so ein bisschen sowas ja die nächste Generation quasi macht. Ne? Es scheint ja so zu sein, das ist, glaube ich, alles noch nicht so hundertprozentig bestätigt, dass der Sohn, glaube ich, von einem von den originalen Ghostbusters jetzt die Hauptfigur ist und so. Dann hat natürlich Paul Rudd, der sowieso immer klasse ist, wie Yves ja auch schon meinte.
Ich glaube, also, das ist die Enkeltochter von Egon, glaube ich.
Genau, also oder Enkel, genau. Ja, genau. Es müssten eigentlich sogar 2 Generationen dazwischen liegen.
Ich bin nach wie vor immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich finde, der Trailer war mir zu sehr Stranger Things, weil du halt im Trailer irgendwie die ganze Zeit halt so diese jungen Kids hast. So Paul Rudd tauchte jetzt im Trailer noch nicht so häufig auf. Wir wissen halt auch noch gar nicht, wer von den Alten so wirklich auftaucht. Und ich bin gespannt, wie sie es einbinden werden. Ich meine, Yves, du hast es ja auch schon gesagt, zumindest ist Jason Reitman, der Sohn vom Originalschöpfer, wieder mit dabei und ich mag den ersten Film auch wirklich sehr. Bei mir ist es tatsächlich irgendwie so, ich bin zu den Ghostbusters eher durch diese Trickfilmserie damals gekommen und die habe ich halt viel geguckt und ich habe halt erst sehr viel später dann eigentlich diese beiden Filme geguckt und den zweiten mochte ich als Kind wirklich sehr. Ich habe ihn irgendwann jetzt vor ein paar Jahren nochmal geguckt. Der ist nicht mehr so gut gealtert oder auch nicht. Ich hatte ihn auch besser in Erinnerung, als es tatsächlich war. Aber der erste ist wirklich fantastisch. Aber ich weiß nicht. Also ich bin immer vorsichtig bei diesen ganzen Revivals und keine Ahnung was. Und wir versuchen, eine neue Generation einzuführen. bin ich erstmal vorsichtig, aber zumindest so, was vor und hinter der Kamera so an Namen zu lesen ist, das klingt ja erstmal nicht schlecht.
Genau so sehe ich das auch.
Es steht und fällt halt immer damit, wie viel sie tatsächlich, ob sie es schaffen, diese schwierige Balance hinzubekommen, dass es halt eben nicht nur Fanservice ist, ne? Und halt eben, sondern eben auch als eigenständiger Film funktioniert, der halt auch für sich stehen kann und halt nicht nur daraus besteht, aus diesen Wisst ihr noch Momenten und diesen Haha, das ist die Anspielung jetzt für die ganzen Leute, die damals Teil 1 und 2 geschaut haben und so.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so ein Punkt, dass da sind ja schon manche andere dran gescheitert. Und ja, das hoffen wir mal, dass irgendwie, dass der Film jetzt gut hinkriegt.
Ich sag mal so, wenn dieser Film eine erneute Enttäuschung ist, möchte ich einfach nie wieder irgendwas von Ghostbusters hören. Denn dann habe ich meinen originalen Film, habe ich mein Guilty Pleasure, was der Teil 2 ist, und die Trickserie, die übrigens immer noch Spaß macht. Also, ja, immer noch. Glaube ich. Und dann reicht's auch. Aber Jason Reitman ist ja auch, ich freue mich auf den Film auch, weil Jason Reitman auch an sich gute Filme macht. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass er der Sohn von Ivan Reitman ist, aber sowas wie Thank You for Smoking und so weiter. Ja, ich bin so vorsichtig optimistisch. Ich will mich halt nicht hypen. Das ist das Ding. Ich will mich wirklich nicht hypen, weil wenn ich mich hype und enttäuscht werde, das ist halt immer so eine Sache. Aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht zumindest neugierig bin. Da würde ich krass lügen. Und ich glaube, ich muss niesen.
Er muss niesen. Okay, das ist die Allergie. Er hat kein Corona. Gesundheit. Oh. Ein Eve-Nieser für den Podcast eingefangen. Damit leiten wir mal über zu Julius. Julius, wäre denn so dein erster Pick?
Last Night in Soho von Edgar Wright. Da kam jetzt ja vor einer nicht allzu langer Zeit auch der erste Trailer, wo man hier, glaube ich, eher Teaser-Trailer sagen sollte, weil der ja wirklich quasi noch gar nichts verraten hat über den Film, außer dass es offenbar um zwei junge Frauen geht, die eine so in den 60ern, Anya Taylor-Joy, und die andere in der Gegenwart, und die irgendwie miteinander verbunden sind oder sowas. Aber das reicht mir eigentlich auch schon. Es ist auch so ein Fall, Edgar Wright ist einer auf jeden Fall meiner Lieblingsregisseure. Eigentlich muss ich gar nicht viel mehr wissen. Eigentlich müsste ich nicht mal diesen Teaser-Trailer haben. Einfach nur alleine die Tatsache, dass er einen neuen Film macht, dass es diesmal sein erster wirklicher Horrorfilm wird. Also er sich in einem komplett anderen Genre als in Spielfilmlänge zumindest ausprobiert. Ist sehr vielversprechend, auch wenn ich schon sagen muss, dass ich von zum Beispiel auch seine Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz und End of the World, lieber mochte als Baby Driver, den er ja danach gemacht hat. Ich bin aber trotzdem einfach sehr, sehr, sehr gespannt, was er da liefert. Da sieht auf jeden Fall auch schon mal alles fantastisch aus, also so rein die Bilder und die Bildsprache.
Ja, der sieht wirklich sehr, sehr creepy aus. Das ist so, glaube ich, echt so ein Mix aus psychologischer Horror, irgendwie offensichtlich irgendwas so mit, auch mit Zeitreisen, oder ob es nun irgendwie so Seelenzeitreisen ist und Psychosen, weil was ich ja auch irgendwie cool finde, es gibt im Trailer dieses eine Bild, wo du dieses junge Mädchen gespielt hier von, wie heißt sie noch? Jetzt muss ich auch meinen Zettel schmulen. Thomasin McKenzie, die bei Jojo Rabbit mitgespielt hat, die da das junge Mädchen gespielt hat, wie sie da vor diesem Spiegel steht und sich umdreht, und auf einmal ist ihr Spiegelbild aber Anya Taylor-Joy, und wie das offensichtlich so irgendwie ineinander überfließt, und hatte so ein bisschen was von Black Swan, hat mich auch so ein bisschen an diesen Anime erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Perfect Blue von Satoshi Kon, wo es auch um so eine Popsängerin geht, die auch irgendwie auf einmal irgendwie eine andere Persona von sich entdeckt und sowas alles. Also da bin ich ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie der so wird, weil Edgar Wright, da gebe ich dir vollkommen recht, Julius, wie gesagt, der könnte auch einen Film über wachsendes Gras machen, und ich würde es mir wahrscheinlich angucken, weil bisher, ich fand auch Scott Pilgrim, finde ich, ist ein großartiger Film.
Den habe ich ganz vergessen. Ja, das ist sogar mein Lieblingsfilm von ihm.
Ich liebe tatsächlich auch Baby Driver, einfach wie er hier auch mit der Musik umgeht, was er ja sowieso in all seinen Filmen immer großartig macht, und die Cornetto-Trilogie, also Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass wir nie den Ant-Man von Edgar Wright gesehen haben, aber gleichzeitig bin ich auch mit dem zufrieden, was Peyton Reed letztendlich aus Ant-Man gemacht hat.
Ja.
Ist ganz witzig. Ich habe auf meine Liste geguckt. Ich meine, ich habe ja gestern dir, Sebastian, ich habe die Liste von dir bekommen, diesen ganzen Film. Und ich habe schnell so drei oder vier Filme aufgeschrieben. Und ich habe gemerkt, dass ich die Liste nicht so gut durchgeguckt habe, wie ich das hätte machen sollen. Weil direkt, als ich mich hier hingesetzt habe und mein Blatt auf den Tisch gelegt habe, der erste Film, der mir ins Auge gestochen ist, war Last Night in Soho. Ich so, warum ist der nicht auf meiner Liste? Und deswegen habe ich jetzt auch spontan entschieden, einen anderen Film rauszuschmeißen. Denn Last Night in Soho ist unfassbar interessant. Also, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Edgar Wright, ich bin auch Fan. Ich liebe Edgar Wright. Und Edgar Wright und Horror, ey, das kann so Hand in Hand gehen. Das kann so toll sein, weil eine der wichtigsten Sachen bei Horror sind häufig die Bilder. Es sind auch häufig, ist auch häufig der Schnitt und so weiter. Und darin ist er halt Meister. Also, seine Filme sind immer toll geschnitten, immer toll gefilmt. Anya Taylor-Joy, die funktioniert sehr gut, auch in Horror. Haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. The Witch. Split ist ja auch ein bisschen Horror. Ich bin wirklich, wirklich heiß drauf und ich finde es auch sehr gut, dass Julius es gesagt hat. Der Trailer verrät uns nicht wirklich viel. Wir wissen es nicht und das ist auch toll. Ich vermisse das Zeitalter, wo ich einen Trailer sehe, der mir einfach nur Bock macht auf etwas, ohne dass ich überhaupt weiß, worum es wirklich geht. Und einfach nur ein bisschen mit Atmosphäre spielen, mit wirklich ein paar creepy Bildern zu spielen, finde ich so viel effektiver, als mir zu sagen, und darum geht's, und das ist der und der Geist, und das ist das Buch, das uns verrät, dass das der und der Geist ist und so weiter. Will ich alles nicht wissen, ich will den Film gucken und ja, ich bin sehr gespannt. Und wenn er dann auch noch, wann, ich schaue gerade, wenn er kommt, ja, November, das ist ja noch so im Follow-up von Halloween, also ja.
Passende Zeit,
Passende
ne?
Zeit im Herbst, ich hab Lust drauf,
Ja.
ja.
Okay, ja, Last Night in Soho ist definitiv, steht auch in meinen Top 3, deswegen springe ich jetzt einfach mal rum und suche mir einen anderen Film raus. Und tatsächlich, ich gehe mal in unsere Marvel-Ecke. Und von all den Marvel-Filmen, die dieses Jahr angekündigt sind, ist der, bei dem ich am meisten darauf warte, dass er endlich mal kommt, tatsächlich Spider-Man 3. Weil Spider-Man 3 ist irgendwie gerade ja auch so der heißeste Shit schlechthin. Wir haben uns gestern noch mit Yves drüber unterhalten. Entweder wird dieser Film grandios großartig oder das langweiligste Ding überhaupt, weil ich meine, was nicht schon alles? Also Alfred Molina kehrt als Doc Ock zurück, Jamie Foxx kehrt als Elektro zurück. Damit haben wir quasi schon mal zwei Schurken aus dem Tobey Maguire-Film und aus dem Andrew Garfield-Film. Dann ist ja immer noch nicht bestätigt, kommen Maguire und Garfield selbst wieder zurück. Andrew Garfield hat ja vor kurzem noch gemeint, nein, ihn hätte niemand angerufen deswegen. Und deswegen, weil das Ganze soll ja dann so dieses Multiverse aufbauen. Jetzt gibt es ja auch schon die Überlegung, dass quasi mit Spider-Man 3 dann Tom Hollands Peter Parker in dieses Sony-Universum übergibt und dann möglicherweise ein Miles Morales fürs MCU etabliert wird. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Die Theorien überschlagen sich ja noch und nöcher. Doctor Strange taucht ja auch irgendwie als neue Mentorfigur da drin auf. Also muss es ja auch irgendwas mit dem Multiverse zu tun haben. Und ich hoffe halt einfach nur, dass dieser Film diesen ganzen hohen, hohen Erwartungen, die jetzt an ihn gesetzt werden, wirklich auch gerecht wird. Ich bin auch sehr gespannt, wann mal so der erste Trailer droppt und wie viel der dann verraten wird. Aber ja, von all den Marvel-Projekten, die uns dieses Jahr noch erwarten, und das sind ja auch noch wieder einige, ich meine, da kommen noch Shang-Chi, Eternals, Black Widow und halt Spider-Man, bin ich tatsächlich auf Spider-Man am gespanntesten.
Ja, ich glaube, das wird das ganz, ganz große Problem sein, dass man da irgendwie es schafft, die Erwartungen zu im Zaum zu halten oder so. Also ich weiß, es ist ja auch immer so ein Problem, was wir leben ja auch in so einer Blase. Es sind ja, ist ja nicht so, dass alle Filmfans oder alle Menschen, die ins Kino gehen, sich so sehr mit Filmen beschäftigen wie wir oder halt so diese doch verhältnismäßig wenigen Leute, die sich halt auch so sehr für Comicverfilmungen und sowas begeistern können und sowas. Deswegen wird das sicherlich nicht für alle so ein Problem sein oder so ein Luxusproblem sein, was wir jetzt hier haben. Aber ich glaube auch, das ist halt einfach, weil jetzt, wenn man hat es ja häufig mit diesen Fantheorien, man hat es auch so ein bisschen bei WandaVision letztens erlebt, wie schnell das umschlagen kann, wenn sozusagen die Fantheorien, die man sich völlig ohne Grund und völlig ohne, dass es jemals bestätigt wurde, sich so schön zurechtgelegt hat und auf einmal nicht erfüllt werden, dann kann es halt schon eben sein, dass dann halt die anfängliche Begeisterung ganz schnell in Enttäuschung und Wut sogar umschlägt. Also ich bin echt mal gespannt, wie sie das managen dann bei Spider-Man 3. Also was sie jetzt schon im Trailer oder in den Trailern verraten werden. Und man muss halt eben gleichzeitig sozusagen das breite Publikum begeistern, ne? Mhm. Und halt irgendwie ins Kino locken und gleichzeitig irgendwie vielleicht noch ein bisschen so die eingeschworene Fanbase an Bord holen oder sozusagen so noch mehr ködern, dass sie halt eben sich ihre ganzen Theorien und sowas alles sich erfüllen scheinen. Also ich bin echt auch gespannt.
Ich freue mich auf den Film aus all den falschen Gründen. ich bin kein Fan von den Tom Holland Spider-Man-Filmen, was ich jedes Mal sage. Also ich stehe auch dazu, es ist für mich einfach nicht Spider-Man. Der hat einen tollen Anzug, mit dem er halt schwingen kann, aber ansonsten ist er Iron Boy Junior. Und ich liebe so sehr die Tobey Maguire Spider-Man-Filme. Teil 3 ist eine Geschichte für sich. Aber 1 und 2 liebe ich wirklich sehr gerne. Und die Möglichkeit, nochmal in irgendeiner Form in diese Welt einzutauchen, lässt mich jetzt schon irgendwie fühlen, als wäre ich wieder 5 Jahre alt oder so, wo ich nicht mal 5 war, als der Film in die Kinos kam. Aber der Film hat mir damals das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder 5, weil er so eingefangen hat, was Peter Parker ausmacht, was Spider-Man ausmacht. Und wenn wir das kriegen, auch nur ein Fitzelchen davon, wäre ich zufrieden, weil generell dieser Into the Spider-Verse, der animierte Film mit Miles Morales, das war für mich der beste Spider-Man-Film seit Spider-Man 2 von Raimi. Der hat wirklich so richtig eingefangen, was es heißt, Spider-Man zu sein und diese Geschichten zu erzählen. Dieses Balancieren vom Privatleben und Superheld sein und seinen eigenen Weg gehen. Und es hat dieser Film so schön erzählt, wenn Spider-Man 3 auch nur irgendwie da rankommt, bin ich schon zufrieden. Aber Julius, ich muss auf deinen WandaVision-Comment noch kurz eingehen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, ja, die Fans waren teilweise schuld, aber die Showrunner waren mindestens genauso schuld. Weil wie kann man sich rausnehmen, Evan Peters zu casten und dann zu sagen, ja,
Peniswitz.
So, sorry, sorry.
Also es wurde natürlich auch befeuert, aber trotzdem, es gibt halt eben auch diese ganze Sache mit Mephisto
da und das nicht alles. Da gebe ich dir recht. Aber die Multiversumstheorie, da müssen die sich über den Backlash so krass nicht wundern.
Ja, und sorry, auch was Paul Bettany damals erzählt hat, oh, es wird ein Cameo geben mit einem Darsteller aus dem MCU, mit dem ich schon immer mal zusammenarbeiten wollte und Spoiler für WandaVision, da war es selbst so. Also es war halt auch vieles einfach nicht clever kommuniziert von diesen Leuten, so dass du halt wirklich auch gedacht hast, so, oh wow, was kommt jetzt? Und gleichzeitig, finde ich, war das Problem bei WandaVision ja auch immer irgendwie so ein bisschen, dass wir alle im Hinterkopf hatten, okay, das spielt ja auf Doctor Strange 2 an. Und letztendlich war es nur die Post-Credit-Scene dieser Serie, die irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gearbeitet hat.
Und das hatten wir auch nur so im Hinterkopf, weil sie es immer gesagt haben.
Ja, genau.
So, die haben selber sich um Kopf und Kragen geredet. Die haben gesagt, WandaVision, ausschlaggebend für Doctor Strange 2 und Multiversum, ausschlaggebend. Das heißt, sie werfen Begriffen wie Multiversum um sich. Dann haben sie Evan Peters in der Serie, der Pietro spielt. Und wir kennen ihn aus X-Men. Das heißt, die haben sich einen Meta-Gag erlaubt, auf Kosten unserer Wünsche. Und da müssen sie sich nicht wundern. Das ist so, als wenn, ich finde es ein faires Beispiel, The Flash erwartet uns doch jetzt. Und angeblich spielt er ja auch mit unterschiedlichen Timelines. Und die Gerüchteküche brodelt hoch. Ben Affleck und Michael Keaton, ob die beide mitspielen und so weiter. Ich meine, jetzt wurde sogar vom Set so ein Foto gezeigt von der originalen Gürtelschnalle vom klassischen 80er Batman. Stellt euch vor, wir gehen in den Film rein, in dem es sich wirklich um unterschiedliche Timelines dreht. Und Michael Keaton spielt mit, aber er spielt Taxifahrer Nummer 3 und die Gürtelschnalle ist zufällig nur in einem Bild irgendwie an der Ecke. Ja. Und wenn du krass reinsuchst, dann würden sich alle zu Recht verarscht fühlen.
Naja, und das ist halt das Problem, was jetzt Spider-Man 3 einfach auch hat, um mal den Bogen wieder dazu zu schließen und hier nicht den Leuten WandaVision zu spoilern, wenn sie das noch nicht gesehen haben, dass da halt einfach jetzt wirklich viel dranhängt. So, ne? Ich meine, da steht jetzt auch das Multiversum irgendwie fett oben drüber. Allein die Tatsache, dass eben tatsächlich Molina und Jamie Foxx bestätigt sind, ja wirklich bestätigt sind, spricht ja zumindest dafür, dass wir in irgendeiner Form in diese Welten eintauchen werden. Auch dass Charlie Cox, der ja für die Netflix-Marvel-Serie Matt Murdock aka Daredevil gespielt hat, das, zumindest ist er als Matt Murdock bestätigt. So, das spricht ja schon sehr dafür, dass dieser Film wahrscheinlich der größte Spider-Man-Film aller Zeiten werden könnte, wenn sie es denn alles richtig machen.
Gleichzeitig scheint es aber auch mittlerweile bei Marvel möglich zu sein, Schauspieler zu nehmen, die eine Rolle schon mal gespielt haben in einem anderen Universum und sie nochmal als die gleiche Rolle zu besetzen, aber in abgeänderter Form. Zum Beispiel J.K. Simmons als J. Jonah Jameson. Mhm. Ich meine, das war für mich der beste Moment in ganz Spider-Man Far From Home, ihn wiederzusehen, weil das ist eine der besten Casting-Entscheidungen der Comic-Geschichte gewesen, J.K. Simmons als ihn. Und ich so, oh mein Gott, er ist zurück, aber er ist ja auch ein bisschen abgeändert. Er
ja, ist aber das ist ja das Geile, dass du halt dieses Multiversum hast, weil wir jetzt quasi die MCU-Version von J. Jonah Jameson ist halt so ein Online-Blogger, Verschwörungstheoretiker irgendwie, während die Tobey Maguire Variante ist ja halt wirklich immer noch quasi Chefredakteur vom Daily Bugle. Also das finde ich ganz spannend. Da bin ich, wie gesagt, da bin ich echt sehr, sehr heiß drauf, wie sie das dann wirklich letztendlich in Teil 3 lösen werden.
Ja.
Ja, dann, Julius, ich gehe jetzt die andere Richtung rum. Dein zweiter Film.
The Green Knight von David Lowery.
Julius, du nimmst mir alle meine Filme weg, die ich auf meiner Liste hatte.
Ja, Entschuldigung, das tut mir leid. Ich habe mich extra
absprechen sollen.
Ja, gut, aber ich hoffe, ihr habt euch vielleicht noch zwei andere oder sowas jeweils aufgeschrieben.
Ja, ich habe ja die ganze Liste hier noch
stehen. Genau. Auf der 1, glaube ich, haben wir alle das Gleiche.
Wahrscheinlich, ja. Da kommt es darauf an, wer zuerst den Mund aufmacht. ich habe mich extra entschieden, jetzt für meine Top 3 mal keine Superheldenfilme zu nehmen, weil ich irgendwie dachte, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, es wird sowieso bestimmt irgendwie Thema werden. Und The Green Knight, ich muss schon sagen, das sieht irgendwie alles echt richtig, richtig gut aus. Also ich bin auch einfach ein Fan von so Fantasy-Geschichten im Allgemeinen, von irgendwie, es hat halt auch so einen ganz schrägen Touch irgendwie und wenn der Trailer da nicht irgendwie nur die 5 besten Szenen rausgepickt hat, dann sieht das auch absolut fantastisch aus. Also so dieses Spiel auch mit den Farben und mit diesen verschiedenen Landschaften und so, ganz, ganz toll. Und der Regisseur David Lowery, der hatte jetzt, glaube ich, den letzten Film, den er davor gemacht hat, ist dieser A Ghost Story. Und das war ein Film, bei dem ich mich wirklich die ganze Zeit geweigert habe, den zu schauen, weil ich dachte, das ist doch wohl der allerletzte Scheiß, irgendwie so prätentiös. Also es ist halt ein Film, der eine Geistergeschichte ist, da sagt ja der Titel schon, und in dem die Geister aber, so wie man früher sich halt als Geist verkleidet hat, von Menschen gespürt werden, die sich einen Laken übergeworfen haben und so 2 Löcher reingeschnitten haben. Und ich dachte, das ist halt wirklich der allergrößte prätentiöse Arthouse-Mist, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann habe ich den Film aber dann doch irgendwann angeschaut, als es den dann irgendwo im Streaming-Abo gab. Und dann habe ich den wirklich, fand ich den doch, muss ich dann schon sagen, doch ziemlich gut. Und ich bin also einfach sehr gespannt, was uns da erwartet. Das sieht echt alles ganz, 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 ganz toll aus irgendwie.
Ja, A Ghost Story, den fand ich damals auch sehr toll. David Lowery, Yves, für dich, der hat hier die Realversion von Elliot das Schmutzelmonster auch gemacht. Also
genau. Und ist jetzt, glaube ich, für den neuen Peter Pan, also Peter Pan und Wendy, die nächste Disney-Realverfilmung quasi, hat er auch noch in der Mache, glaube ich, gerade.
Ja, das ist Disney und neue Remakes. Aber wie gesagt, ihn als Regisseur mag ich ja echt gerne und ich weiß, Yves, du magst ja auch dieses Remake da von Elliot.
Ja, Pete's Dragon ist einer der einzigen Disney Live Action Remakes, den ich was abgewinnen kann. Ja. Das und John Favreau's Jungle Book. Die anderen fand ich alle lahm bis furchtbar. Und ja, aber das Witzige ist, ihr sprecht gerade über Green Knight. Ihr habt diesmal einen kompletten Blackspot. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich zeige dir nachher
mal. Also
aber es klingt äußerst interessant. Deswegen tue ich das, was ich sehr selten mache. Ich halte meine Klappe und höre euch zu.
Ja, das Ganze basiert halt zum Teil auf der Artus-Saga. Und eigentlich geht es um diesen einen Ritter der Tafelrunde, Sir Gawain. der und an den Hof von König Arthur kommt halt irgendwann dieser Green Knight, der irgendwie sagt, okay, wer mich bezwingen kann, der soll mich bezwingen und wenn nicht, dann kriegst du in einem Jahr später das Gleiche wieder, was du mir angetan hast. Und dann kommt halt dieser Gawain, gespielt von Dave Patel, der hier in Slumdog Millionaire ja auch mitgespielt hat, und schlägt diesem Ritter den Kopf ab. Aber dieser Ritter, weil das ist auch so eine Art Baumwesen, keine Ahnung, also sieht auch sehr cooles Design so von, absolut, vom Kostüm her, schlägt ihm den Kopf ab, aber dieser Ritter ist nicht tot. Und daraufhin hat quasi Gawain jetzt ein Jahr Zeit, bis dieser Ritter irgendwann ihm den Kopf abschlagen wird, so nach dem Motto. Und die Bilder sehen fantastisch aus, was Julius ja auch schon meint. Es gibt auch irgendwie so Szenen, wo du Gawain auf so einem Felsen siehst und an ihm vorbei ziehen so riesengroße, schemenhafte Menschengestalten. Das hat mich so ein bisschen an Attack on Titan erinnert, wenn da diese komischen Riesenmonster da langlaufen. Also das sieht schon wirklich nach einem fantastisch guten Fantasy-Spektakel aus. Auch von dieser Produktionsfirma A24, die ja auch so viele andere Klassiker der neueren Horrorgeschichte und Fantasy-Geschichte so gemacht haben. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Einfach weil ich auch dieses Ghost Story so liebe, kann ich mir vorstellen, dass das echt ein packender Film wird. Vielleicht nicht unbedingt für jeden was, aber so, ich finde, allein wenn man den Trailer sieht, das lockt schon irgendwie ins Kino.
Ja.
Gut, Yves, dann darfst du jetzt.
Der nächste Film ist übrigens gleiche Regeln wie bei Ghostbusters. Und zwar, ich bin eigentlich, ich weiß nicht mal, ob ich mich freue. Eine Neugier ist sowas von existent. Und eigentlich ist eine Frage trotzdem in meinem Kopf, warum? Mhm. Aber nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich Opening Night reinrennen. Matrix 4. Matrix 4. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich mit den Sequels von Matrix arrangieren konnte. Ich finde das Original bis heute immer noch wirklich unfassbar stark. Die Sequels, wie gesagt, es hat gedauert, bis ich irgendwie gesagt habe, ja, die gehören zum Kanon. Das Beste, was Matrix nach dem originalen Film rausgehauen hat, war tatsächlich Animatrix für mich. Diese ganzen animierten Kurzsachen, die wirklich unfassbar toll waren, die auch die Seele und die Ideen und die Philosophie und so weiter von Matrix wesentlich besser eingefangen haben als die Sequels. Aber die Sequels hatten ein Ende. Und auch so, wenn man sich die letzten 5 Minuten und so weiter anguckt, dann passt das schon irgendwie dazu, was die erzählen wollten. Jetzt ist Matrix 4 am Start. Mit Keanu Reeves, okay, Spoiler-Alarm für einen Film von 2003, der war das letzte Mal ziemlich tot. Okay, er ist der Auserwählte, das heißt, die könnten die Jesus-Metapher wirklich auf die Spitze treiben und sagen, die Wiederauferstehung des einen, okay. Klar. Aber wie wollen sie Trinity zurückbringen? Und noch
wie gesagt, sie werden sich irgendwas aus dem Hintern ziehen, ja, wir leben in einer Computerwelt und sie wurden irgendwo abgespeichert und jemand hat sie im Mülleimer noch im Papierkorb wiedergefunden und auf mit Rechtsklick auf Wiederherstellen gedrückt und jetzt sind sie dann alle wieder da.
Ja, und noch interessanter ist, den einzigen Charakter der drei Hauptfiguren, der Teil 3 überlebt hat,
den holen sie nicht zurück.
Sie holen nicht Lawrence Fishburne zurück und deswegen. Ich bin gespannt. Ich frag mich, ob ich diesen Film mir angucken werde, danach genauso sauer sein werde, wie schon bei dem neuen Terminator, dem neuen Predator, dem neuen Star Wars und allen anderen, den neuen. Oder, dass ich sage, ey, meine Liebe für Matrix wurde nochmal so richtig frisch entfacht. Ich bin ein großer Keanu Reeves-Fan. Ich bin so froh, dass er genau seine Nische gefunden hat, weil Dialog Heavy war nie so wirklich sein Ding. Ich habe vor kurzem nochmal Bram Stoker's Dracula gesehen, ein fantastischer Film, mit eventuell der besten Performance von Gary Oldman, definitiv mit der schlechtesten Performance von Keanu Reeves. Und John Wick, das ist seins. Weißt du, John Wick ist so seins. Minimal Dialog, er macht unfassbare Stunts, die Action, die macht die alle selber. Matrix, tolle Story, er muss nicht viel reden, ja. Großartig. Und Ich hoffe einfach, dass es sich richtig anfühlt. Nur eine der Wachowskis kehrt zurück hinter der Kamera, soweit ich weiß. Es sind nicht beide mehr.
Nee, nee, es sind nicht mehr beide. Ich weiß, ich meine, es ist Lana Wachowski, weil ihre Schwester hat sich ja auch irgendwie aus diesem Ganzen, die macht ja nur noch zu Dokus. Die hat ja irgendwann gesagt, okay, ich will, unsere Welt ist irgendwie chaotisch genug, ich will jetzt irgendwie nicht Fiktives machen, so denn am Herz der Zeit sein und keine Ahnung, also ja.
Anscheinend war auch Hugo Weaving ein wenig erbost, dass ihm nicht vorgeschlagen wurde, zurückzukommen als Smith. Das ist auch so eine gute Frage, weil Smith war so ein ikonischer Schurke, der war so gut und der war auch so präsent. Selbst in den schlechteren Matrix-Filmen hatte der eine unfassbare Präsenz und ist für mich so ein bisschen in die Geschichte eingegangen als einer dieser großen Filmreihen Schurken. Die müssen jetzt auch einen guten Gegner zurück, also zumindest uns vorstellen. Und das wird, glaube ich, wesentlich schwieriger werden. Und am Ende des Tages, wenn sie den Film nur vermarkten, wie sie es zurzeit machen, mit Keanu Reeves und mit Carrie-Anne Moss. Wenn Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss nur Deko sind und keine große Rolle spielen und es eigentlich The Next Generation, dann, boah, nee, da bin ich sauer.
Ich hoffe einfach, das ist so eine wirklich, wirklich abgedrehte Metageschichte irgendwie wird. Irgendwie sowas wie, dass es die Matrix nur ein Computerspiel war oder sozusagen, dass es noch eine Matrix über der Matrix gibt oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch schon so Gerüchte, die ein bisschen in diese Richtung zielen, wo irgendwie, dass der vierte Teil jetzt in einer Welt spielt, in der die Matrix-Filme auch nur Filme sind oder sowas. Und keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass sie wirklich sowas richtig Abgefahrenes machen und halt möglichst auch, was ja durchaus auch zu den Wachowskis passen würde, auch wenn jetzt nur noch eine von den beiden an Bord ist, halt irgendwie was so komplett auch weg ist vom Mainstream irgendwie, dass die jetzt nicht irgendwie anfangen, da jetzt so einen glatt gebügelten Blockbuster zu machen, sondern halt eher so ein bisschen wieder in dieses rebellische, etwas ungewöhnliche, überraschende, wie halt der erste Teil und der zweite und dritte, die gingen ja dann schon eher in so eine glattgebügeltere Richtung. Also ich bin auch einfach, und ich bin, so wie Yves auch schon meinte, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, auf was uns da erwartet. Also, weil, wie kann das überhaupt sein, dass noch ein vierter Matrix-Teil kommt? Und ich werde mir den aber auf jeden Fall auch genauso. Ja.
Alles, was du gerade gesagt hast, Julius, macht mir noch mehr Angst. Weil solltest du recht haben und wir haben so einen Film, der sagt, hä, die Matrix-Filme, die ihr mögt, die gibt's gar nicht wirklich, wäre ich noch viel saurer, als wenn sie sich irgendein Plothole überlegen, um die Geschichte clever weiterzuspinnen. Ich muss aber sagen, Matrix 2 und 3, wie gesagt, sie sind nicht so gut, aber ich finde, sie sind auch noch rebellisch genug. Ich würde Matrix 2 und 3 trotzdem nicht so als konventionelle Blockbuster bezeichnen. Allein auch wie die Nummer endet, ist so schräg.
Naja, und sorry, keiner hat es jetzt bisher angesprochen, auch einfach die Machart. Also ich meine, so die Effekte, die damals Matrix eingeführt hat, waren revolutionär fürs Kino. Irgendwann hat sie zwar irgendwie jeder genutzt, da gab es sie selbst ein Scary Movie hier mit diesem Bullet Time und was weiß ich nicht alles, aber das waren einfach so diese ganzen Action-Sequenzen, waren ja wirklich fantastisch und das ist für mich halt auch so ein Punkt, das muss Matrix 4 halt auch irgendwo gut hinkriegen. Und ich meine, Mr. John Wick kennt sich ja gut aus, aber ich hoffe halt auch, dass so eine Carrie-Anne Moss da noch irgendwie mithalten kann. Ich meine, Neil Patrick Harris, Barney aus How I Met Your Mother, ist auch irgendwie mit dabei. Jetzt vor ein paar Tagen wurde verkündet, dass Christina Ricci, so die 90s Addams Family Ikone und Sleepy Hollow und was weiß ich nicht noch alles. Und Casper, genau. Große ikonische Rolle. Dass sie auch mitspielt. Ich glaube sogar, ich vergesse immer wieder seinen Namen, der Schauspieler, der bei Aquaman Black Manta gespielt hat. Er soll auch mitspielen. Ne?
Also eventuell als junger Morpheus, gerüchteweise.
Ja, deswegen. Also ich habe auch ein bisschen Angst, wenn deine Theorien irgendwie stimmen, die du gerade erzählt hast, Julius. Ich hoffe halt wirklich, also am Ende sollen sie halt wirklich sagen, okay, wir haben Neo im Papierkorb gefunden und haben den Rechtsklick gemacht. Würde irgendwo immer noch mehr Sinn machen als, keine Ahnung, wenn es auf einmal heißt, es gibt noch eine andere Matrix und die haben wir auf dem USB-Stick gefunden und da ist Neo auch noch mit dabei.
Wie gesagt, Neo kann man leicht zurückbringen. Selbst das Mädel am Ende, dieses Programm, fragt doch, werden wir ihn wiedersehen? Und das Orakel sagt, ich glaube schon, ja. Er ist ja so der Auserwählte und die Jesus-Allegorien gingen ja so weit. Er hatte dann ja auch irgendwann Superkräfte in der echten Welt. Ich meine, er konnte diese Sentinels ausschalten mit seinen Gedanken und war in der Matrix, ohne eingeplagt zu sein, als er von diesem Trainman da flüchten musste in Teil 3. Das war ja auch alles wahnsinnig verrückte Ideen. Ja. So. Aber ihn zurückzubringen, ist für mich nicht wirklich kontrovers, weil dann könnte man wirklich full circle und sagen, ja, und jetzt seht ihr die Auferstehung. So, was ihr gesehen habt, ist die Geschichte, wie der Auserwählte gefunden wird und sein Leiden und sein Ende. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn er zurückkommt. Könnte sogar sehr gut in diese Welt passen. Aber wie erklärt ihr mir Trinity?
So, ach, das kannst du
eigentlich. Wie erklärt ihr mir Trinity? Sorry,
Trinity kannst du auch, glaube ich, mega einfach in dieser ganzen Welt erklären. Also die waren alle, es gab von jedem von diesen Menschen irgendwelche digitalen quasi Abgüsse. Jedes Mal, wenn sie sich irgendwo hochgeladen haben oder sowas, wird hundertprozentig wird's irgendwo ein Fitzelprogramm geben, was irgendwie Trinity wieder zum Leben. Und am Ende kann sie halt nur noch in der Matrix existieren, weil es sie halt nicht mehr wirklich gibt. Sie ist ja wirklich gestorben in der realen Welt, aber vielleicht wurde ihre Seele oder.
Oh, wie WandaVision.
Ja. Vielleicht gibt es sie halt sind wirklich.
Sind wir wieder beim Thema.
Ja, genau.
Wir machen einfach eine 80s-Sitcom mit Keanu Reeves und Carrie Ann Moss. 2,5 Stunden lang wird die teuerste Sitcom auf der ganzen weiten Welt. In den letzten 5 Minuten gibt es einen Skybeam, aber diesmal ist er in grün, weil es ist Matrix. Und dann endet der Film.
Das wäre schon ziemlich lustig.
Und Kevin Feige schaut sich das an und sagt, my man.
Ja. Und dann, das ist dann die Eintrittskarte für Keanu Reeves.
Gibt's ins MCU, da spielt er dann. Den könnte er überhaupt im MCU spielen, der noch nicht vergeben wurde.
Spielt Neo. Es ist ein richtig krasser
Crossover. Avengers 5 diesmal mit Neo.
Ja, genau.
Wow.
Ja, genau.
Wow. Ja, übrigens, er muss es sagen. Ich will eine fertige Evolution des Wows sehen. Angefangen mit Ted aus Bill und Ted mit wow. Zu dem eher sophisticated Matrix. Wow. Ja. Wie kann das enden mit einem dritten Akt?
Ja, ich bin auch sehr gespannt. So, nachdem Julius mir jetzt auch schon Last Night in Soho geklaut hat und The Green Knight, muss ich jetzt wieder umspringen. Und ich hab offensichtlich das Gefühl, ich werde jetzt hier in die Comic-Schiene gepackt. Deswegen fahre ich sie einfach weiter und sage The Suicide Squad von James Gunn.
Hm. Ja.
Das ist so tatsächlich so von den noch kommenden Comic-Verfilmungen, die uns irgendwie noch so erwarten und was auch DC ja jetzt irgendwie dieses Jahr rausbringt, ist ja, glaube ich, auch nur
Das ist der einzige. Ne? Ja.
Das klingt schon sehr fantastisch. Ich finde auch so die ersten, ich glaube, 2 Trailer, die wir mittlerweile irgendwie haben oder so, sehen verdammt gut aus. Ich finde es sehr, sehr cool, dass James Gunn von vornherein sagt, so, ja, gewöhnt euch nicht zu schnell an diese Leute. So, am Ende überlebt auch wieder noch Harley Quinn oder irgendwie sowas. Es sieht auf jeden Fall sehr viel stimmiger und sehr viel verrückter aus als das, was wir von David Ayer damals gekriegt haben. Gleichzeitig finde ich es auch cool, dass es ja nur so eine Art Soft-Reboot ist, dass Harley Quinn ja auf jeden Fall noch irgendwie eine Rolle spielt, dass hier Captain Boomerang noch eine Rolle spielt, dass man sich auch den Platz offen gelassen hat, Will Smith als Deadshot irgendwann doch noch wieder zurückbringen zu können. Und ich hoffe einfach mal, dass es wirklich so crazy und verrückt wird, wie die Trailer uns das wirklich suggerieren, weil das sieht echt nach einem lustigen und spaßigen Popcorn-Blockbuster aus.
Ich hoffe so sehr. Also der Film ist auch für mich der Comicfilm, auf den ich mich am meisten freue. Ich sag's wie gesagt, bei Spider-Man 3 bin ich eher skeptisch und ängstlich, als dass ich sage, oh mein Gott, das wird so gut. Vielleicht werde ich das sagen, nachdem ich den Film verlassen habe. So, oh mein Gott, das war so gut. Aber bei Spider-Man bin ich generell häufiger in letzter Zeit enttäuscht als zufrieden. The Suicide Squad sieht aus wie das, was James Gunn verspricht, und zwar The Dirty Dozen mit Superhelden. Und ja, Super Schurken. Ja, wo unterschreibe ich? Alles an diesem Film sieht herrlich obskur, herrlich verrückt, bunt, schrill und gleichzeitig heftig brutal aus. Und diese Kombi, das noch mit diesem James Gunn-Humor und diesen wilden Kostümen und Sylvester Stallone als High. Ja, ja und dreifach ja.
Ja, also ich kann da eigentlich mich euch beiden auch nur komplett anschließen. Das ist, es ist einfach, scheint die perfekte Kombination zu sein, wo sich James Gunn quasi mit dem Budget und dem Vertrauen, was er sich mit Guardians of the Galaxy, den beiden Teilen verdient hat, wieder zurück zu seinen Wurzeln findet, die ja durchaus mit diesen trashigen, blutigen, durchgeknallten Filmen angefangen haben. Und wenn er jetzt also wieder sozusagen diese Stärken aus Guardians of the Galaxy mit den alten Stärken, der blutigen Action und sowas kombinieren kann, dann kann das eigentlich nur ein herrliches Ergebnis werden.
Und es sieht auch sehr herrlich handgemacht aus, vieles. Ja. Vieles, also wenn man sich so diese Behind-the-Scenes anschaut, sieht man richtige Pyrotechnik, sieht man unfassbar geile Schauorte. Die sind da wirklich, es sieht aus, als wenn sie auf einer tropischen Insel gedreht haben. Ich weiß nicht, wo sie gedreht haben, aber das allein macht schon richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und ja, eventuell hat der Film dann auch nicht so einen Überdruss an CGI und ist nicht so bombastisch und alles. Ich meine, ja, wir haben da irgendwie so einen Kaiju schon gesehen im Trailer.
Starro, ne?
Ja. Mhm. Aber generell kann das richtig, richtig toll werden. Und die Kostüme, wie gesagt, ich glaube,
James Gunn hat vielleicht auch damals so ein bisschen davon profitiert, dass er ja damals von Disney gefeuert wurde, wegen dieser Tweets da, die irgendwie erschienen worden sind. Und dann ist ja DC relativ früh gekommen und kaum, dass er bei DC war, wollte Disney ihn wieder haben und hat ihn dann für Guardians of the Galaxy 3 dann doch wieder mit an Bord geholt. Aber ich glaube, er wird halt auch sehr viel Freiheiten einfach wieder bekommen haben, so dass er halt wirklich einen James Gunn-Film drehen kann. Und ich finde, das sieht man auch am Casting. Wer da alles mit dabei ist, sind halt auch wieder so die Gunn-typischen üblichen Verdächtigen. Sein Bruder spielt wieder mit, hier Michael Rooker spielt wieder mit, Nathan Fillion ist mit dabei, dann John Cena, Margot Robbie und hier, auf wen ich sehr gespannt bin, ist dieser Flula. Dieser deutsche Comedian, der ja in Amerika da irgendwie viel unterwegs ist, der als komischer Speerwerfer da unterwegs ist. Bin auch gespannt, wie sie es hinkriegen, dass sie diesen Polka-Dot-Man, ein Typ, der irgendwie Punkte auf seinem Kostüm hat, die er werfen kann, wie sie das irgendwie gut umsetzen. Er hat halt auch einfach herrlich skurrile Figuren sich da rausgepickt. Und ich hoffe einfach mal, Julius hat es ja vorhin schon erwähnt, so, dass es wie bei Guardians of the Galaxy einfach ein gutes Team auch wird.
Das ist aber auch seine Stärke. Das ist James Gunns Stärke und es ist auch ein krasser Vorteil. Viele Leute sagen, wie willst du die denn cool machen und so weiter? Na, vielleicht das erste Mal. Weil das sind keine Charaktere, die ein derartig heftiges Kult-Following haben, dass Fans reingehen und danach meckern und sagen, oh, also du hast Polka-Dot-Man nicht gut umgesetzt. Weißt du, das würden wir vielleicht bei Superman, Wonder Woman und so weiter sagen, aber nicht bei Polka-Dot-Man. Mhm. Und ähnlich war es auch bei Guardians of the Galaxy. Er hat sehr viel kreative Freiheiten genommen und mittlerweile sind diese Versionen der Guardians, die wir auf der Leinwand sehen, so beliebt, dass die Comics sich angepasst haben, die eher so zu machen, anstatt umgekehrt. Und ich glaube, dass James Gunn ganz genau das möchte. Er möchte nicht den Druck haben, irgendeiner Vorlage zu heftig gerecht zu werden. Und weißt du was, dann nimmt er sich halt Vorlagen, die ein bisschen blöde sind, die ein bisschen obskur sind, die nicht so das Cult-Following haben. Und so macht man es dann. Weil wir sprechen ja so häufig über Remakes. Und wir sagen auch so häufig, wenn es nicht kaputt ist, warum remaken? Wenn es nicht, aber wenn es kaputt wortwörtlich ist und wenn es irgendwie recht lächerlich ist, ey, tob dich aus mit diesen Figuren.
Gut, dann
wollen wir uns Platz 1 jetzt auf 3 alle zusammen sagen?
Okay.
Okay.
Dune.
1, 2, ah, toll. Ich wollte jetzt hier 3, 2, 1 machen und dann sagen wir Dune. Ja, okay. Ja, wir sagen Dune, weil auf diesen Film freue ich mich irgendwie schon seit letztem Jahr. Es ist Denis Villeneuve, Frank Herberts großer Sci-Fi-Klassiker Dune. Jetzt hoffentlich, ich glaube, der wird ja jetzt das erste Mal irgendwie bei den Filmverspielen in Cannes gezeigt, oder? Kann das sein? Ich habe irgendwie sowas gehört, dass er zumindest jetzt.
Keine Ahnung, ich weiß nur Fast and Furious, dass der da gezeigt wird, der neue.
Ne, ich meine, Christoph.
Hast du Furious in Cannes gezeigt? Ja.
Warum
so
auch
verzweifelt?
Warte,
so verzweifelt,
was?
So verzweifelt sind die mittlerweile.
Können wir darüber noch einen Gastpodcast machen? Was hast du gerade? So eine Bombe lässt er hier platzen.
Und ne, ich meine, Christoph hatte mir das erzählt, dass Dune in Cannes gezeigt wird. Und ja, der soll ja jetzt dann im September diesen Jahres kommen. Ich hoffe, er kommt dann auch. Und vor allem, was ich viel mehr hoffe, ist, dass Denis Villeneuve es schafft, tatsächlich auch mal einen kommerziell erfolgreichen Film in die Kinos zu bringen.
Ja.
Weil das ist ja immer so ein bisschen das größte Problem gewesen. Die Kritik feiert alle seine Filme, aber sie sind halt immer nicht so krass erfolgreich. Sind jetzt auch keine Flops, aber sie sind halt nicht so krass erfolgreich. Und gerade Dune braucht auch diesen Erfolg, weil da steckt ja noch so viel mehr hinter. Ich meine, dieser erste Dune-Film, den er macht, ist ja quasi nur die erste Hälfte aus der Dune-Trilogie, die Frank Herbert damals in den 60er Jahren geschrieben hat. Also allein dafür brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil und dann halt am besten noch ein neues Franchise, was dann quasi diese ganze Dune-Geschichte noch erzählt.
Es ist ja sogar nur die erste Hälfte des ersten Buches,
ja, genau,
die er da verfilmt. Ja. Und dann ist ja noch so eine Serie auch, glaube ich, geplant, die er zumindest auch mit verantwortet. Aber das wird halt auch alles davon abhängen, ob dieser erste Film Erfolg wird. Und ich drücke ihm wirklich auch sehr, sehr die Daumen, weil das sieht alles so, so, so toll aus. Und Denis Villeneuve ist auch einer meiner Lieblingsregisseure. Also ein fantastischer Cast. Ich bin wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll.
Ich auch. Also wie gesagt, das ist jetzt die langweiligste Diskussionsrunde ever, weil wir alle einer Meinung sind. Aber ich bin ich war schon begeistert von der Idee, das neu zu machen. Ich bin kein gigantischer Fan des Klassikers, also des Films.
Das David Lynch-Film.
Den David Lynch-Film,
ja, gut, genau. Aber gibt es davon überhaupt irgendwelche Fans?
Ja, es doch,
davon gibt es ja viele
es Fans. Es gibt richtig also, viele, die doch diesen Film lieben und die da auch eine Nostalgie haben, damit groß geworden sind.
Und ich muss dazu sagen, der David Lynch-Film hat was. Also ich glaube, mittlerweile gibt es den auch auf Netflix oder so.
Ja,
also wenn ihr Bock habt da draußen, guckt euch den mal an. Also ich meine so für die Charaktere und auch so viel von dem Design und so, da ist schon viel, was auch wirklich gut aussieht. Ja. Die Story ist halt teilweise echt viel zu überfrachtet. Du hast nicht so richtig Zeit.
Sie ist sehr komprimiert. Die haben halt alles reingedrückt, was sie konnten und extremst viel Expositionsgekotze.
Ja.
Ich habe den Film jetzt, ich glaube vor 5, 6 Monaten oder 7 Monaten, als der Trailer kam, habe ich mir nochmal den alten angeguckt. Ich hatte den nicht mehr gesehen, als ich mich irgendwie 10 war oder so. Und die besten Erinnerungen, die ich noch an Dune habe, sind tatsächlich Children of Dune. Diese seltsame Serie, ich glaube, es war mit McAvoy sogar, als der auch jung war. Und die hat da einen unfassbar genialen Soundtrack. Aber jetzt diese Bilder zu sehen und generell Villeneuves Filme sind visuell immer beeindruckend. Ich meine, bei Blade Runner 2049 konnte man alle 2 Sekunden Pause drücken und hat ein Wandgemälde. Und dieser Trailer hat mir sowas von zugesagt und dann auch die Beschreibung, dass sie sagen, ja, das ist so Game of Thrones meets Star Wars so ein bisschen. Es ist jetzt nicht irgendwie Hirn aus Popcorn essen.
Aber hier sind wir dann wieder bei dem Problem, wo wir gerade bei Suicide Squad gesprochen haben, ne? Weil du ja meintest, Suicide Squad, nimm dir halt einfach Charaktere, die kein Schwein kennt, da kann sich keiner aufregen. Bei Dune ist, glaube ich, dieser Druck enorm groß, weil gerade die Bücher haben ja eine so gigantisch große Fangemeinde. Also du hast ja diese erste Trilogie, dann gab es noch eine zweite Trilogie. Der Sohn von Frank Herbert hat noch zig Prequels und Sequels dazu geschrieben. Also diese Welt ist halt so unfassbar groß und auch so unfassbar reich. Weil ich habe nur das erste Buch mal gelesen und ich habe mir jetzt die komplette Trilogie auch bestellt. Aber es gibt richtig ein Glossar hinten, wo die ganzen Wörter und die beschrieben werden, was es alles bedeutet. Also er hat da ja auch, was so Religion angeht, so, das ist ja eine unglaublich faszinierende und vielschichtige Welt auch.
Ich traue es ihm aber zu, weil er hat zumindest schon mal gezeigt, dass er einen Film nimmt, der Leuten sehr am Herzen hängt, hat eine späte Fortsetzung gemacht, die gerade Fans des Originals mochten.
Ja.
Und das kann man nicht häufig sagen. Ja. Also Blade Runner 2049, Blade Runner-Fans im Gesamten lieben diesen Film. Er war halt auch kein kommerzieller Erfolg. Der originale Blade Runner war damals auch kein kommerzieller Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, dass also der Denis Villeneuve wirkt wie jemand, der sich Zeit nimmt, der, wenn er sich einem Projekt widmet, da wirklich sein ganzes Herz reinschüttet und Liebe und so weiter. Und er hat eine unfassbare Liebe für die Vorlage. Und ich glaube, er weiß dann schon ganz genau, worauf er achten muss, weil er ist einer dieser Fans. Und ich denke, das Ding ist in guten Händen. Ich denke, das Ding ist wirklich in guten Händen.
Ja.
Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle unsere drei Filme durch. Deswegen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben und unser Programm, was gerne mal ausfällt, heute mal nicht ausfällt zur Aufnahme, würde ich sagen, was ist denn so ein Film, wo ihr sagt so, naja, den muss ich mir eher nicht angucken.
Einer oder zwei?
Nein, einer.
darf ich anfangen? Ja. Ich weiß nicht, wie kontrovers das jetzt ist, wahrscheinlich nicht so, aber Space Jam 2. Ich bin auch jetzt niemand, der den ersten Film so toll findet. Ich bin auch nicht mit dem aufgewachsen, so wie es ja vielleicht bei einigen der Fall ist. Aber ich finde, das sieht einfach irgendwie alles so öde und irgendwie, also ich meine, auch nicht, es ist nicht so, dass Michael Jordan ein begnadeter Schauspieler ist, ne? Und es ist jetzt nicht, dass LeBron James ein schlechterer Basketballstar in der Hauptrolle wäre, aber irgendwie, das hat mich wirklich überhaupt nicht hinterm Ofen vorgelockt. Also das, glaube ich, den werde ich einfach wirklich aussetzen.
Sorry, ich mochte schon den 90er-Jahre Space Jam nicht. Also ich hab den auch jetzt erst vor kurzem irgendwie gesehen, weil den gab es zumindest auch auf Netflix, glaube ich. Und sorry, also ich liebe die Looney Tunes und Bugs Bunny und Co. sind fantastisch, aber sorry, also das war für mich schon da eine Vollkatastrophe. Da brauche ich jetzt auch echt keinen zweiten Teil zu.
Ich habe sehr, sehr viel Herz für den Original. Ich bin mit dem groß geworden. Als Kind war ich sowohl Basketball- als auch Looney Tunes-Fan. Und zu sehen, wie man diese zwei Sachen vermischt. Und ja, ich finde, Julius, es ist sehr fair zu sagen, LeBron James ist kein Michael Jordan. Das ist mehr als fair, das zu sagen. Hat auch nicht die Klasse eines Michael Jordans. Und er geht vom Feld, wenn seine Mannschaft verliert, was ein absoluter No-Class-Act ist, so will ich nur sagen. Aber nein, der Film sieht nicht gut aus. Der Film sieht furchtbar aus. Selbst, guck mal, das Schlimmste ist, die Looney Tunes Animation sieht jetzt schon kacke aus. So, ja,
so extrem komplett.
Ja, es sieht nicht aus wie die klassisch gezeichneten Looney Tunes. Rate mal, was ich in einem Looney Tunes Film sehen will, die Looney Tunes. So. Und der originale Film darf man nicht vergessen. Das ist kein Film für Kritiker. Das ist kein Film, der objektiv als gut bezeichnet werden sollte. Aber es ist ein Fanprojekt und er hat sehr viel Liebe zum Detail, wenn es um die Looney Tunes geht. Und wenn das schon im Trailer ein bisschen mistig aussieht, ja, bin ich raus. Abgesehen davon hat der originale Film eine großartige Voice-Performance von Danny DeVito.
Ja.
Okay, und ich glaube nicht, dass dieser Film das haben wird.
So, Yves, dein Film.
Es ist so schwer, sich zu entscheiden, wenn ich mir diese Liste angucke. Ich wollte übrigens noch sagen, wir haben zwar null drüber geredet, aber ich freue mich auf Top Gun 2 und ich wollte es gesagt haben. So, ich wollte es gesagt haben, ich freue mich sehr auf Top Gun 2. Worauf ich mich am wenigsten freue, ich schwanke gerade zwischen zwei Filmen. Ich wollte Fast and Furious 9 sagen, entscheide mich aber für einen anderen neunten Film. Ich entscheide mich für Saw 9. Und das sage ich als Fan der Reihe. Ich liebe die Saw-Reihe, Sebastian, ich habe sie dir so rund um Halloween die ganze Reihe gezeigt und um dir auch zu zeigen, dass die für mich wesentlich mehr hat als nur Blut und Folter und so weiter. Ich finde, es sind ganz gut geschrieben, für das, was sie sind, geschriebene Psychothriller, gerade die ersten vier, die mag ich sehr gerne. Ich mag Tobin Bell in der Rolle des John Kramers, aber die Nummer ist vorbei. Akzeptiert es, es ist einfach vorbei. Der siebte Film war Mist. Der achte Film war ein Versuch, es zurückzubringen, auch so ein bisschen Soft-Reboot mit ein paar Bezügen. Und es war nicht gut. Und jetzt habe ich den Trailer gesehen. Der
kriegt ja auch keine guten Kritiken.
Keine guten Kritiken. Ich habe es mir auch schon gedacht. Ich habe mir gedacht, dass das einfach Thriller Nummer 40.000 ist mit ein bisschen Blut, aber man benutzt den Markennamen Saw, um Leute ins Kino zu ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, und wie gesagt, ich habe mir keine Spoiler durchgelesen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tobin Bell nicht mal im Film auftauchen wird als John Kramer. Eine Saw-Reihe ohne Saw ist lahm.
Ich glaube, man sieht im Trailer schon ein Bild von ihm. Also ein Foto.
Ein Bild. Ein Bild. Genau.
Dabei wird es wahrscheinlich
dabei auch bleiben. Wird's auch bleiben. Ja. Es wird so in den Akten übrigens, diesen Film, den wir gerade gucken, es gab mal einen Killer, der war wesentlich besser, kreativer und so weiter. So sah der aus, aber nicht so wie das, was wir in diesem Film haben. Und
ich wette, es wird irgendwie so ein Copycat-Scheiß sein.
Ja, wird's auch.
Und vor allen Dingen, weil es heißt ja auch Spiral from the Book of Saw.
So, yeah.
Das sagt doch eigentlich schon alles so. Dass wir wollen es halt verkaufen über diesen Saw-Faktor, damit die Fans halt irgendwie noch wieder ins Kino kommen, nur um dann wahrscheinlich sehr enttäuscht wieder rauszurennen.
Das einzig Traurige ist Chris Rock und Samuel L. Jackson. An sich coole Nummer. Es wäre auch sehr cool, Chris Rock mal in einer ernsteren Rolle zu nehmen. Und ich glaube, das kann der auch, weil Leute unterschätzen generell häufig Comedians. Wer Comedy kann, kann eigentlich so gut wie alles. Und das ist natürlich cool, aber Samuel L. Jackson, so sehr ich ihn liebe, ist kein Garant für einen guten Film, weil er spielt einfach in allen Filmen auf der Welt mit. Er spielt in guten, schlechten, er spielt in allen Filmen auf dieser Welt mit. Bis heute kommen irgendwie 50 Straight-to-DVD-Filme mit Samuel L. Jackson raus.
Na gut, so. Aber dann hat er da gefühlt so 5 Minuten einen Auftritt, aber
yeah.
Hat wieder die Miete für den nächsten Monat finanziert.
Würde mich nicht wundern, wenn seine Scream-Time in Saw 9 nur 15 Minuten sind.
Geh ich mal auch.
Würde ja, mich absolut nicht wundern, aber ey, er hat gesagt, ich bin Sam Jackson, pack mich in den Trailer, das Ding läuft und das haben die auch gemacht.
Ja.
Das ist der Film, auf den ich mich am wenigsten freue, weil es auch so ein Franchise ist, wo ich sage, lasst es ruhen, ihr hattet wirklich eine gute Zeit, lasst es ruhen.
Auf den Film, den ich tatsächlich nicht gucken werde, weil ich schon den ersten Teil nicht mochte, und mich hat es überhaupt gewundert, dass es noch einen zweiten Teil gibt.
Darf oder ich raten?
Dass das überhaupt irgendwie daran gearbeitet wird. Und ich weiß auch nach wie vor nicht, weil es gibt irgendwie auch noch keine Trailer dazu. Und man weiß auch irgendwie noch gar nicht, vielleicht kommt er auch gar nicht. Aber Don't Breathe 2,
ich wusste es.
Also ich war schon kein Fan vom ersten Don't Breathe. Und der war ja auch so ein Überraschungshit eigentlich, ne? Weil den ja wirklich sehr, sehr viele gefeiert haben. Stephen Lang als dieser blinde Typ, der da irgendwie diese 3 Teenager, die in sein Haus einbrechen, irgendwie kaputt prügelt und keine Ahnung was. Ich fand den langweilig. Ich fand den teilweise echt albern. Ich sag nur die komische Spritze da, ne? Ohne jetzt hier was spoilern zu wollen. Ich fand es langweilig und als ich schon gehört habe, wie die arbeiten wirklich an einem zweiten Teil, was zur Hölle will mir denn jetzt noch ein zweiter Teil erzählen? Ist der blinde Mann jetzt in ein größeres Haus gezogen und es tauchen jetzt mehr Leute auf? Also Don't Breathe 2, wie gesagt, ich meine, Fans, die den ersten Teil mochten, werden natürlich vielleicht auch irgendwo Spaß an diesem zweiten Teil haben, aber mein Problem war, ich hatte nicht mal Spaß mit dem ersten Teil.
Ich glaube, es gibt schon so Gerüchte zu der Handlung und ich krieg's jetzt natürlich nicht mehr genau zusammen, weil es auch eine Weile her ist, dass ich das gelesen habe, aber ich meine, es ist tatsächlich so, dass er halt aus dem Haus raus muss, sozusagen, also der zweite Film spielt halt nicht mehr in dem Haus, sondern halt irgendwie in der freien Natur oder in der Stadt oder irgendwie sowas, also nicht mehr so auf diesem begrenzten in diesem begrenzten Setting, und der muss irgendwie, glaube ich, ein Mädchen vor irgendwelchen Drogen Mafia Gangster irgendwie sowas beschützen.
Wow.
Also, wenn das denn stimmt, weiß man ja natürlich auch noch nicht. Das ist ja bis jetzt, glaube ich, bislang nur Gerüchte. Klingt
auf jeden Fall auch schon sehr unspektakulär.
Es wirkt so ein bisschen so wie eigentlich ist es ja schön, wenn man sich ein neues Konzept überlegt für so einen zweiten Teil, aber wenn man dann wird es halt endgültig albern. Es ist sowieso schon ein bisschen albern, dass halt so ein blinder, auch wenn er von Stephen Lang eine absolut coole Socke gespielt wird und irgendwie ein knallharter Ex-Army, was weiß ich, Veteran ist, es ist trotzdem ein bisschen albern, dass ein blinder Mann sich gegen 3 Einbrecher verteidigt und die irgendwie überwältigt. Und wenn du den dann noch aus diesem begrenzten Setting rausholst, wo er irgendwie noch den Vorteil hat, dass die anderen auch nichts sehen, weil es dunkel ist und so weiter, dann wird es halt endgültig albern.
Die haben keine Waffen?
So. Ja, ich, keine Ahnung, nee, also, nee. Ja.
Ich mochte den auch nicht. Ich mochte den ersten überhaupt nicht. Das war auch einer dieser Filme, das passiert nicht häufig, aber manchmal gucken du und ich uns an und wir sagen, wieso mag den jeder? So. Und Don't Breathe war einer davon. Kürzlich war es Cruella, glaube ich, für uns beide.
Ja, stimmt.
So,
ja.
Den haben wir auch nicht verstanden, warum den jeder mag. aber bei Don't Breathe habe ich es so richtig nicht verstanden, also so extrem nicht, weil Leute haben mir gesagt, oh, das ist ja so ein extrem kreativer Psychothriller und so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich so, sowas wollte ich in meinem Leben noch nicht sehen. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich mag Stephen Lang auch, ich finde ihn auch gut in der Rolle. Ah, das war's auch. Und der Film, wenn der Film wirklich 45 Minuten lang wäre, so ein Kurzfilm, glaube ich, verstehe ich, was die Leute darin sehen. Das Konzept an sich kann ganz cool sein, das Konzept ist kurzweilig. Das Konzept kann nicht so lang sein. Der Film hat sich, ich weiß nicht, wie lange er ist, vielleicht irre ich mich auch, der Film hat sich zumindest angefühlt wie 2 Stunden.
Ja, ich glaube, das war so ein klassischer 90-Minüter, als es noch 90-Minüter gab. So, ne? Also ich glaube, groß viel länger war der jetzt auch nicht.
Siehst du, aber er hat sich angefühlt wie 2 Stunden, war es schon.
Ja, das ist
und solche Filme brauchen auch keinen Plot-Twist, der dann auf einmal die Nummer noch bescheuerter macht. So, halt dich an dem fest, was du bist, zieh das durch und sag dann auch Feierabend.
Ja, ja. Und Feierabend sagen wir jetzt auch.
Übergang.
Voll gute Überleitung. wie gesagt, ich will noch mal sagen, wir haben jetzt über diese Filme gesprochen. Wir haben jetzt bewusst nicht gesagt, wann sie kommen, weil sie könnten alle immer noch mal irgendwie verschoben werden. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die wir jetzt hier erwähnt haben, dieses Jahr in die Kinos kommen. Guckt einfach mal auf filmstarts.de unter Kino, da kommende Filme. Da könnt ihr dann auch noch mal irgendwie so eine ganze Liste finden. Was es so halt dieses Jahr noch geben könnte. Wir wissen halt alle nicht, wie sich diese ganze Corona-Geschichte weiterentwickelt. Hoffen aber, dass die Kinos wieder aufmachen. Wir legen tatsächlich auch hier bei Leinwand lieber ab nächster Woche wieder ein bisschen damit los, uns mal über Kinofilme zu unterhalten. Nichtsdestotrotz werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Klassiker hier und da immer nochmal wieder besprechen. Ja, und damit bedanke ich mich zuallererst bei Yves. Und wenn ihr ihn hier heute schneuzen und schniefen gehört habt, was ich nicht rausschneiden werden kann, weil es zu viel ist, er hat Allergie.
Es tut mir so leid.
Also, es ist keine Corona oder sonst was, es ist Allergie.
Ich wollte Sebastian schon signalisieren, gib mir einen Stift und ich schreibe den Timecode auf, wo ich hier niese.
Nein, so wie gesagt, das, ich würde es nur noch mal erwähnt haben, nicht, dass sich irgendjemand beschwert oder so. Yves, trotzdem vielen Dank, dass du heute trotz erschwerter Parkplatzsuche und Allergie hier warst.
Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Und Julius, auch dir vielen lieben Dank, dass du es wieder geschafft hast.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. War sehr schön.
Ich hoffe, dass wir uns ja endlich mal auch wieder hier in Real Life zu Gesicht bekommen.
Ja, und, auf jeden Fall. Unbedingt.
Obwohl, vielleicht erkenne ich dich dann gar nicht mehr, wenn du nicht mein Laptop-Monitor um dich rum hast oder so.
Ja, vielleicht kann ich mir da sowas basteln, dass ich das so...
Ja, genau, so zum Davorhängen, so damit die Illusion bestehen bleibt. Ja, und unser größter Dank gilt allen da draußen, die uns jede Woche fleißig zuhören. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auch immer über die E-Mails, die wir bekommen an leinwandliebe@filmstarts.de mit Lob, Kritik und Anmerkungen. Macht uns immer sehr happy, vor allem, weil wir auch immer sehr viel schönes Lob bekommen. Das freut uns natürlich auch. Ihr dürft aber auch kritisch sein, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Sebastian, lern mal Deutsch.
Und warum niest der die ganze Zeit?
Warum niest der andere die ganze Zeit so? Red mal ordentlich. Das natürlich auch. Tobi wird sich freuen. Für alle, die unseren Podcast über die Apple Podcast App, gibt's das? Ja, ich glaube. wenn ihr da uns eine Bewertung gebt, dann steigen wir im Rang auf und dann ist die Weltherrschaft bald unsere.
Ich dachte erstmal, Tobi freut sich, dass ich niese. Ich sowieso
freue. Achso, ja, Tobi freut sich. Ne, Tobi freut sich, dass du da bist. Aber auch wenn die Leute uns tolle Bewertungen geben. Also auch vielen Dank dafür. Und ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.